Wie Worte wirken. Das ist ein Podcast für dein berufliches und persönliches Wachstum. Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen erzählen über ihre Erfahrung, über ihre Sicht, wie Worte wirken, welche Kraft sie haben. Es geht also um effektive und effiziente Kommunikation. Viel Spaß!
Wie Worte wirken, heute mit einer Zahnärztin, Nicola Diebold. Nicola, erklär uns doch mal aus deiner Erfahrung in der Zahnarztpraxis, wie wirken Worte?
Ich finde, Worte sind total wichtig, weil es geht ja in der Zahnarztpraxis viel um Kommunikation mit dem Patient. Das heißt, man kommt gar nicht drum herum, dass man gemeinsam miteinander spricht. Darum muss man sich schon überlegen, wie man was formuliert, damit es eine gute Zusammenarbeit mit dem Patient wird.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass sehr viele Patienten, Patientinnen mit Angst kommen. Und da wird jedes Wort von dir auf die Waagschale gelegt. Tut das weh? Kostet das eine Lawine? Wird das ein längerer Prozess? Wie hoch ist der Anteil der Ausbildung im Umgang mit dem Patienten? Also jetzt nicht nur die Zähne behandeln, sondern quasi den Menschen dazu mitnehmen.
Also es gibt natürlich während der Ausbildung das Fach Psychologie. Aber jetzt die Kommunikation mit dem Patienten, würde man sagen, ist ausbaufähig. Also das wird nicht wirklich unterrichtet, wie man mit einem Patienten spricht.
Okay. Spannend. Mhm. Warum nicht?
Ja, das gibt da ganz viele Punkte, die man in der Ausbildung wahrscheinlich verbessern könnte. Die Ärzte werden ja nicht ausgebildet, wie für die Ordination, wie für die Mitarbeiter. Wie erledige ich meine Buchhaltung? Also das ist einfach so ein stiefmütterliches Thema. In der Ausbildung geht es mehr um fachliche Sachen und weniger um das Ganze drumherum, was am Ende eigentlich auch total wichtig ist.
Das entscheidet ja auch darüber, ob der Betrieb, Zahnarztpraxis gut läuft. Wobei ich traue mich hier behaupten, wenn der Zahnarzt heute aufsperrt oder Zahnärztin heute aufsperrt, nächste Woche ist der Betrieb brummt.
In Zeiten wie diesen. Ja, es gibt zu wenig Zahnärzte und zu viele Patienten.
Aber es kann sich ja auch, könnte sich ja auch wieder mal
sehr unwahrscheinlich wenden. In den nächsten Jahrzehnten.
Okay, das heißt, man muss also froh sein, wenn man überhaupt einen Zahnarzttermin bekommt. Aber wie schaut es bei Mitarbeitern aus? Da brauche ich natürlich schon ein gutes Kommunikationsgespür, damit die Mitarbeitenden bleiben oder kommen. Oder?
Ja, also ehrlich gesagt habe ich mich selber mit dem Thema Kommunikation gar nie besonders aktiv beschäftigt. Und ich nehme schwer an, dass ganz viele von denen, die für Medizin oder Zahnmedizin sie einschreiben, ganz viele von denen einfach gern mit Menschen arbeiten und sowieso empathisch sind und da ein großes Grundgespür vorhanden ist. Und dann nach dem Studium wird es dann jeder so handhaben, wie er es persönlich für gut und richtig haltet. Also da hat man nicht im Kopf, ich sollte jetzt das und das und das sagen, sondern da behandelt man Patienten vielleicht eher so, wie man selber behandelt werden möchte.
Wichtiger Hinweis, Empathie, behandeln, andere behandeln, wie man selber behandelt werden will. Dann lass uns mal kurz zurückgehen. Worauf legst du Wert, wenn du sagst, Ich möchte selber andere behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte. Was gibst du auch deinen MitarbeiterInnen mit?
Den Mitarbeitern lebt man das eigentlich vor. Also die brauchen jetzt von uns auch nicht extra Schulungen. Ich soll das sagen, ich soll das machen. Sondern das sind ja lauter junge Menschen, die zu uns kommen, die Ausbildung machen, zum größten Teil. Und die erleben uns im Alltag und so wie man sich selber dem Patient gegenüber verhaltet, so verhaltet sie dann automatisch, kommt mir vor, irgendwie natürlich auch der Mitarbeiter.
Es gibt Grundwohlstimmung in der Praxis, in dem Fall.
Das würde ich schon so behaupten. Also das beginnt da, wo der Patient reinkommt, dass halt einmal irgendwer sitzt und guten Morgen sagt oder Hallo zumindest und lächelt und haben sie einen Termin. Schön, dass Sie da sind. Es dauert vielleicht nur kurz. Bitte nehmen Sie Platz im Wartezimmer. Also so geht's los. Und wenn er wieder rausgeht, hat er einen Termin mit. Man verabschiedet sie und Ja.
Der Schmäh an der Geschichte, was du jetzt eben auch sagst, ist, das wäre ja das Normalste auf der Welt, dass es so läuft. Tatsächlich ist es aber anders. Also das beginnt eher mit, man kommt in der Praxis und es riecht schon medizinisch, da geht es schon mal los. Oder man hört das Bohren. Also da sind schon alle Sinne dabei. Bei euch weiß ich jetzt halt zufälligerweise, dass ihr eine neu eingerichtete Praxis habt. Habt ihr auch da in Bezug auf die Praxis aus Sicht des Kunden oder Patienten einrichten, auf irgendwas Spezielles geachtet?
Nein, wir haben das eigentlich eher nach unseren Wünschen gemacht. Das war ja eine direkte Neueröffnung. Also wir sind übersiedelt mit der Ordination und damit größer geworden. Aber so Punkte wie der Patient sollte möglichst weit weg sein vor dem Behandlungsraum, dass man keinen Bohrer hört oder so, das war in keinster Art und Weise irgendeine Überlegung. Ich glaube nicht, also das wundert mich gerade, dass du das so sagst. Das ist ja dann wieder so eine Kopfsache, oder? Wenn ich schon wo reingehe und so ein leichtes Angstgefühl da mitschwingt, dann natürlich höre ich den Bohrer, der irgendwo 10 Meter entfernt vielleicht zu hören ist, aber den nehme ich im Normalfall ja gar nicht wahr. Also den höre ich ja nur, weil ich das Bild schon im Kopf habe, wie bei mir im Mund selber gebohrt wird.
Genau. Angst beginnt im Kopf, ganz klar. Bei euch im Wartebereich ist ein großer Fernseher. Wird man halt abgelenkt oder bekommt schöne Bilder.
Läuft ja der Busfahrplan, wann fährt der nächste Bus, der vor der Haustür ja stehen bleibt und so Schlagzeilen, was gibt's Neues. Also es sind nicht nur ablenkende, entspannende Bilder, sondern es ist eine Information. Und das finde ich schon einen wichtigen Punkt zum Thema Angst und Wartezimmer und so. Also je kürzer der Patient überhaupt da in dem Wartezimmer sitzen muss, umso angenehmer ist für alle Beteiligten, weil wenn der da eine halbe Stunde warten muss und eine halbe Stunde immer nervöser wird, dann hat man ja dem Patienten keinen Gefallen getan. Also wenn man den Kalender so managt, dass jeder seinen Termin um die Uhrzeit kriegt, wo er auch geplant ist, plus, minus, aber das sollten Minuten sein und nicht mehr, dann ja, ist man da nicht großartig lang alleine und kann seinen Gedanken nachgehen.
Oder sich ins Drama hineinsteigern. Was mich aber wieder zu dem Punkt bringt, dass du sagst, das wird dir aber eigentlich ja gar nicht wirklich beigebracht, dass es so rund läuft, dass Patienten wenig warten müssen.
Nein, das ist eine reine Selbstaufgabe, die man sich da gestellt hat. Ich will eine saubere Praxis, eine, die funktioniert, wo der Patient nicht lange warten muss und. Also das sind Ansprüche an sich selbst.
Spannend. Hat sich in der Zahnmedizin ganz allgemein, was heißt aus deiner Sicht die größte Errungenschaft an neuen Entwicklungen?
Die Behandlungsmöglichkeiten haben sich massiv erweitert. Also ein Zahnarzt kann halt viel mehr Optionen anbieten, was jetzt Wurzelbehandlungen, Füllungen anbelangt, aber auch die ganze Prothetik hat sich verändert. Es ist nicht mehr so, dass man nur Kronen machen kann, sondern man kann jetzt auch einen Zahn raustun und ein Implantat reintun zum Beispiel. Das hat es ja früher alles nicht gegeben, wobei das ja im Umkehrschluss bedeutet, dass der Patient öfters zum Zahnarzt kommen kann, weil plötzlich kann ich dort eine Mundhygiene machen, plötzlich kann ich dort meine Zähne bleichen, plötzlich kann ich dort ein Implantat kriegen, plötzlich ist dieses und jenes möglich. Also früher ist man vielleicht nur gegangen, wenn ich ein Problem gehabt habe und das ist oft mit Schmerz verbunden und dann oft die Zahnerhaltung gar nicht mehr möglich war und logischerweise ein Zahn raushaut müssen und das womöglich in einer entzündeten Situation, darum hat der Patient Schmerzen gehabt. Und wir haben leider die unangenehme Sache, dass die Spritzen nicht wirken, wenn die Entzündung zu groß ist. Das bedeutet, man geht nur hin, wenn es weh tut, der Zahn muss raus und die Spritze wirkt nicht ordentlich. Und vielleicht so insgesamt, wenn das jedem so geht, verbreitet sich in der Bevölkerung so der Gedanke, beim Zahnarzt tut es weh. Vielleicht kommt das daher.
Das heißt, die Betäubungsspritze betäubt die Nerven, aber wenn eine Entzündung vom Fleisch ringsherum, da kann die Spritze
genau, nicht wirken. Da gibt es eine Änderung im pH-Wert im Gewebe und der Umschlag in dem Anästhetikum funktioniert nicht und damit wirkt die Spritze nicht. Ich kann dann auch nicht nur 5-mal nachspritzen, das wird nicht besser.
Weil ich das Falsche betäube.
Das funktioniert einfach chemisch nicht.
Okay, ja, wurscht. Okay, ja, gar nicht so lange darüber reden. Aber was du vorhin gesagt hast, also der Faktor Ästhetik und Zähne ist sehr stark geworden. Also du hast schon gesagt, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eine Zahnlücke korrigieren hab lassen, weil sowieso ein Zahn war taub und ist dunkel geworden, haben wir mit dem, wie sagt man da, Implantat, hat man gerade gleich die Zahnlücke geschlossen. Mhm. Was macht Heidi seither? Ich lache viel mehr. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich die Zähne bleichen kann. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, und ich kenne echt einige Erwachsene, die im Erwachsenenalter plötzlich so eine durchsichtige Schiene hatten, damit die Zähne gerade werden. Mhm. Also, kriegt das jetzt nur ich so mit, aber so dieses verpasste Chancen, die man als Kinder, weil die Zahnspange früher sehr, sehr teuer und schmerzhaft war, wird jetzt nachgeholt, weil mit dem strahlenden Lächeln sehr viel verknüpft ist. Mhm. Ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder gibt es auch bei euch diesen Trend oder diese gesteigerte Nachfrage?
Ich glaube, den Trend gibt es schon lang, speziell seitdem man immer mehr Fernsehen schaut und diese ganzen neuen Medien, die pushen das ja extrem. Also man sieht, was ist möglich und jeder hat dann an sich selber auch den Anspruch, dass er bestmöglich ausschaut, von oben bis unten. Also das betrifft ja dann nicht nur die Zähne, sondern man muss faltenfrei sein. Mhm. Das Make-up muss so und so ausschauen.
Gott, dank Pamela Anderson gibt's eine Trendumkehr, die jetzt ungeschminkt
auf. Das stimmt, das finde ich sehr, sehr cool. Ja. Und es ist ja wirklich oft so, Trendumkehr, dass man mit Patienten, die mit ganz überzogenen Wünschen und eigentlich wunderschönen Zähnen, die nur vielleicht nicht hundertprozentig gerade stehen und nicht super schneeweiß sind, irgendwelche mordsinvasiven Behandlungen einfordern, dass man denen das dann auch vielleicht wieder ausredet.
Mhm. Mhm. Plötzlich haben die Zähne ja unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen. Und es ist, wenn ich jetzt so überlege, das fällt schon negativ auf, wenn in den Medien jemand mit normalen Zähnen zu sehen wäre, oder?
Man sieht's, weil heute zunehmend alle optimiert werden.
Ist das jetzt gut oder schlecht? Also finanziell gut
genau,
für euch?
Genau, Zahnarzt prinzipiell als Unternehmer gut, medizinisch gesehen oft nicht nötig. Weil schlussendlich alles, was man tut, hat ja auch Konsequenzen. Also wenn ich vom Zahn was abschleife, dann ist ein Stück vom Zahn weg, das kommt nie wieder, das wächst nicht nach.
Mhm. Und wenn, es gibt ja auch diese Platten, die man da so draufkleben kann, oder? Also wie so Fassadenbeklebung.
Ach so, okay, du meinst Keramikschalen, Veneers.
Veneer, genau. Okay. Fallen die irgendwann einmal runter? Ist das wie bei einem geschindelten Haus, dass das dann...
Also Veneers ist eine elegante Methode, dass man innerhalb relativ kurzer Zeit, innerhalb von 2 Wochen, das schafft, dass man vor allem in der Front ein schönes Lächeln zaubert, wenn die Zahnfehlstellung nicht zu grob ist. Mhm. Muss an jedem Zahn ungefähr 0,5 Millimeter weg. Und da macht der Zahntechniker aus Keramik, aus hochästhetischer Keramik, ganz dünne, schöne Keramikschalen, die dann nur von vorne draufgeklebt werden und insgesamt in einer Form und Farbe gestaltet werden, dass das einfach super ausschaut. Mhm. Schaut wirklich super aus. Es muss nicht extrem viel weg vom Zahn, darum ist es prinzipiell eine schonende Methode. Nichtsdestotrotz muss aber was weg vom Zahn.
Und das ist das, was du gemeint hast. Es ist ein Eingriff.
Ja, grundsätzlich eine Lebensdauer von etwa 20 Jahren. Das heißt, wenn ich das jetzt mit 30 mache, ist klar, mit 50 werde ich das austauschen müssen. Mhm. Der erste Tausch ist oft kein Problem. Beim zweiten Tausch wird es dann hin und wieder kritisch, auch was Kronen anbelangt. Also man kann Sachen erneuern, austauschen. Aber je später man insgesamt startet mit seinem Zahnverschönerungsprojekt, umso länger werde ich es schaffen, dass ich möglichst mit meinen Zähnen alt werde. Ohne dass da so viel weg ist und kaputt ist, dass man halt andere Lösungen
braucht. Mit diesen Zähnen hat man schon ein Leben lang ein Theater, oder? Ja. Wenn sie kommen, tut's weh, wenn sie rausfallen, tut's weh und dazwischen muss man ständig irgendwie dazuschauen. Wie schaut's aus mit der Zahnpflege? Also das, was man täglich tun kann. Auch da habe ich den Eindruck, da gibt's alle 10 Jahre andere Empfehlungen. Das eine Mal hat's geheißen, 3-mal am Tag putzen. Das andere Mal heißt's, na, nicht zu viel, weil da scheuert man zu viel ab. Mhm. Also was ist jetzt aus deiner Sicht der aktuelle Stand der Dinge? Was ist optimal?
Ja, es gibt natürlich so das Standardrezept, aber leider sind viele nicht Standard. Also schlussendlich muss man die Frage dann doch individuell beantworten. Grundsätzlich ist es so, dass mit dem Vorgang des Zähneputzens mechanisch Zahnbelag entfernt werden soll. Also die Bakterien auf den Zähnen sollen mechanisch mit der Zahnbürste und in den Zwischenräumen mit Zahnseide oder Zwischenraumbürstchen von der Zahnoberfläche entfernt werden. Und wenn man das gut und richtig macht, dann reicht's theoretisch, das jeden 2. bis 3. Tag zu machen.
Was? Echt jetzt?
Wenn ich super Zähne putze, reicht's, wenn ich jeden 2. bis 3. Tag einmal meine Zähne putze und es kann nichts passieren.
Boah, jetzt bin ich, ich habe mit allem gerechnet.
Das ist jetzt, das ist jetzt das Kochrezept für den, der super Zähne putzt und wenig Zeit hat und, ja. Die wenigsten von uns putzen perfekt die Zähne. Das heißt, man muss sich da ein anderes Konzept überlegen. Das heißt, täglich Zähne putzen. Dann ist auch wieder die Frage, wie oft. Grundsätzlich reicht's einmal aus besagtem Grund. Die Belege, die brauchen ja fast 3 Tage, bis sie so dick sind, bis wieder Schaden angerichtet werden kann. Aber im Idealfall verwendet man ja nicht nur die Zahnbürste, sondern eine Zahnpasta drauf. Mhm. Und in der Zahnpasta sind wertvolle Fluoride drinnen, die auch sehr hilfreich sind, um Karies zu vermeiden. Das heißt, wenn ich jetzt ständig Füllungen brauche, einmal da ein Loch habe, einmal da ein Loch habe, dann muss ich schauen, dass regelmäßig Fluoride zu den Zähnen kommen. Und idealerweise dann schon einmal täglich, vielleicht sogar 2-mal täglich, wenn ich wirklich kariesanfällig bin. Weil dieses Fluorid macht eine Deckschicht am Zahn, eine schützende Deckschicht und damit habe ich einfach so eine Art Schutzschicht am Zahn drauf. Okay. Aber habe ich nie Löcher, putze gut, muss ich nicht einmal jeden Tag meine Zähne putzen. Die Patienten, die gut putzen, viel putzen und vielleicht dünnes Zahnfleisch haben, viele offene Zahnhälse haben, denen ratet man auch eher dazu ab, nicht so häufig zu putzen, weil die Zahnhälse liegen deswegen frei, weil der Patient eben zu fest und zu viel putzt. Mhm.
Lass uns nochmal kurz über das Thema Zahnseide sprechen. Jedes Mal, wenn ich bei der Mundhygiene bin, fragt sie mich, und tun Sie auch regelmäßig die Zahnseide verwenden? Und ich denke mir jetzt mal, ja, ich weiß eh.
Lüge jetzt ein bisschen und sage einfach ja.
Ja, ja, nein, also ganz ehrlich, ich verwende die Zahnseide, wenn irgendetwas zwischen den Zähnen ist. Und da gibt's genau eine Stelle, warum. Gibt's auch da eine neue Erkenntnis? Warum ist es so wichtig, Zahnseide zu nehmen?
Zahnseide gehört schon dazu oder irgendein anderes Hilfsmittel für die Zwischenraumreinigung, weil die Zahnbürste selber nicht überall hinkommt. Das heißt, ich putze meine Zähne mit bestem Wissen und Gewissen, so wie ich das gehört und wie ich das gelernt habe, erreiche alle Flächen, aber zwischen den Zähnen kommt die Zahnbürste nicht hin. Und wenn man das jetzt ausrechnet, wie viel das ist von der Gesamtfläche der Zähne, da kommen die Schätzungen auf irgendwas zwischen 30% und 40%.
Boah.
Und das heißt, im Umkehrschluss, wie unfertig ist die Idee, dass ich mir denke, ich putze meine Zähne perfekt, nehme super Zahnpasta und dazwischen lasse ich einfach alles aus. Das ist aus meiner Sicht ein schlechtes Konzept. Ich kann ja nicht einen Teil der Zähne picobello blank putzen und dazwischen lasse ich beinhart alles aus.
Das wäre wie wenn ich mit dem Auto durch die Waschstraße fahre und da, wo die Türen auf und zu gehen, das lasse ich aus.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Genau.
Und da würde ja auch in den Zwischenräumen, da passieren ja meistens die Löcher, oder?
Ja, warum wohl? Genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund.
Ach,
weil die Zahnbürste dort nicht hinkommt. Also muss irgendwas anderes hin.
Eigentlich ist ja alles bekannt, was es braucht, um die Zähne gut zu erhalten. Und trotzdem
wird es nicht gemacht.
Wird es nicht gemacht. Das ist ja auch spannend.
Ja, das wird ähnlich sein, wie jeder weiß, wie man sich gesund ernährt. Und das wird halt auch nicht immer ganz so gemacht.
Lass uns noch kurz über Kinder und Zahnärzte sprechen. Wie geht ihr mit Kindern um?
Grundsätzlich ist man natürlich froh, wenn man die Kinder schon im Vorfeld kennengelernt hat. Das ist ja grundsätzlich die Empfehlung. Also ob da, wo der erste Zahn rausschaut, mitnehmen zum Zahnarzt, einfach, also nicht einen eigenen Termin ausmachen, sondern einfach mitnehmen, reinschauen, die sollen die Räumlichkeiten kennen, die sollen wissen, wie so ein Spiegel ausschaut, die sollen selber mit einem großen Spiegel ihre eigenen Zähne anschauen, mithelfen, zählen, wie viele Zähne im Mund sind. Also das macht es sehr angenehm, dass man sie da auf relativ guten
Boden Art, ja,
bewegt, weil wenn es natürlich andersrum läuft, dass das Kind vielleicht schon 4, 5, 6 Jahre ist und irgendwie eine dicke Backe durch einen kaputten Zahn hat und es eigentlich nur mehr eine Lösung gibt, dann wird es auf jeden Fall weder für den Zahnarzt noch für das Kind besonders angenehm, weil es ist klar, der Zahn wird raus müssen. Und der springt nicht von selber raus, da braucht es eine Spritze, da braucht es eine Zange, da braucht es ein Antibiotikum. Das ist alles natürlich nicht lustig. Mhm.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit meinem kleinen Kind komme, also das hätte ich mir nie getraut. Ich habe immer einen Babysitter organisiert, damit ich dann zur Mundhygiene oder zum Zahnarzttermin kommen kann. Du sagst jetzt genau das Gegenteil. Ist eine Mutter oder ein Vater mit einem kleinen Kind wirklich, wirklich willkommen?
Eigentlich schon, ja. Also für mich ist das der Normalzustand. Und wir haben uns vielleicht leichter reden. Wir sind eine große Praxis, wir haben 16 Mitarbeiter. Da hat immer irgendwer Zeit, wenn das Kind unruhend wird, dass irgendwer mit dem Kind spielt, das irgendwie unterhaltet.
Okay.
Sonst sitzen die ganz brav drinnen im Raum.
Sind begeistert.
Stuhl oder im Maxi-Cosi am Boden. Also grundsätzlich ist das kein Problem.
Ich merke schon. Also in der Zahnarztpraxis hat sich doch vieles verändert. Es ist sanfter geworden. Weg vom Schmerz, mehr zum ästhetischen Bereich gekommen.
Ja, viel Prophylaxe.
Viel Prophylaxe, Gott sei Dank. Gibt es in absehbarer Zukunft einen neuen Trend, was man so bekommen könnte?
Naja, Trend, was vielleicht für viele Patienten angenehm ist, dass man jederzeit die Möglichkeit hätte, Sachen in Narkose zu richten. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich so große Angst habe und mich der Situation nicht gewachsen sehe, dann kann man inzwischen beim Zahnarzt, in sehr vielen Zahnarztpraxen, also nicht nur bei uns, sondern das machen inzwischen schon ganz viele, einfach kurz schlafen und der Zahnarzt richtet dann die Zähne, während man schläft. Und das ist dann vielleicht auch wieder so eine Kopfsache, einfach angenehm, wenn ich es so nicht schaffe, ich probiere es vielleicht einmal und wenn ich es nicht schaffe, ist das kein Problem, weil zur Not machen wir einfach einen Termin für eine Narkose aus und dann passt es auch. Mhm.
Setzt aber voraus, dass die Menschen sich offenbaren und sagen, ich habe Angst. Fragt man da gezielt nach, haben sie Angst oder siehst du es eh schon, musst gar nicht mehr fragen?
Ja, also wenn, da gibt es so verschiedene Formen von Angst, oder? Der wirklich Angst hat, der schafft es ja gar nicht in die Praxis. Mhm. Die Patienten sieht man dann im Krankenhaus, habe ja 2 Jahre gearbeitet. Also das ist ein anderes Klientel an Patienten. Mhm. Und der Angstpatient, der richtig Angst hat, der sitzt da, ist ganz verschwitzt, zittert. Also den muss man zuerst einmal irgendwie beruhigen und am besten bei dem Termin vielleicht einmal nur reden und gar nichts machen. Und alles andere, was dann über der Kategorie ist, da bin ich dann schon mal sehr entspannt, weil das sind Patienten, die offensichtlich keine körperlichen Symptome, Begleiterscheinungen haben zu ihrer Angst dazu, wo man auf jeden Fall einmal das auf die klassische Art und Weise in kleinen Schritten probieren kann.
Also auch da, Worte wirken beruhigend. Mhm. Setzt allerdings voraus, dass du eben deine Empathie wirken lässt und gut spürst, wie geht's denen, wie fühlen sich die im Warteraum?
Ja, angenehm für den Patienten, so beobachte ich das, ist auf jeden Fall, dass er während der Behandlung auch immer informiert ist, was gerade gemacht wird, was als nächstes kommt, dass nicht irgendwelche unerwarteten Geräusche auf einmal kommen, sondern man sagt vorher nicht erschrecken, es wird gleich recht laut und nass. Mhm. Oder einfach ruhig durch die Nase atmen, jetzt kommt Wasser, wir saugen alles gleich ab, kann nichts passieren. Also, dass man einfach weiß, was kommt als nächstes, dann kann ich mich vorbereiten drauf. Und wenn ich dann nur dazu die Möglichkeit habe, das Ganze auch jederzeit oder fast jederzeit zu unterbrechen, da gibt es auch so eine Abmachung, bitte, wenn es ein Problem gibt, Hand hoch, ich kann jederzeit aufhören, überhaupt kein Thema, dann ist das auch wieder eine Gewissheit, ich bin dem nicht ausgeliefert, ich kann da mitreden, ich weiß, was passiert und ja.
Gibt ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn man etwas benennen kann oder benannt werden kann, dann sinkt der Stress um 20-30%. Also wahrscheinlich ist das das, was ich auch da wieder intuitiv den Menschen beschreibt, was hier vorgeht, damit das Gehirn die Kontrolle gefühlt zurückbekommt.
Das ist schon ein Punkt, den sind viele nicht gewohnt, weil ganz viele bedanken sich dann nachher, wenn die Behandlung fertig ist, die haben ausgespült, dann kommt das Danke, das ist sehr angenehm, dass da nicht irgendwie Sachen passieren, mit denen man nicht rechnet.
Hat dir jemand, oder hast du in deiner Ausbildung mal gesagt bekommen, mach das, oder ist das auch wieder so eine intuitive Sache, dass du es halt sagst? Weil du würdest es gerne wissen.
Ich würde es gern selber wissen, wenn ich selber Patient wäre. Also es ist wieder diese
Sache.
Aber es ist nicht so, dass da irgendwann das so unterrichtet worden wäre, dass man Patienten da bequatschen soll. Es gibt aber auch Patienten, die sagen, bitte, ich will das alles nicht wissen, mach. Das ist aber die Ausnahme.
Okay, ja, super. Nicola, vielen herzlichen Dank. Und ich werde das mit der Zahnseide
versuchen.
Öfter machen. Das war echt spannend, danke dir.
Ja, bitte gerne.
Wie Worte wirken. Das ist ein Podcast für dein persönliches und berufliches Wachstum. Es geht um effiziente und effektive Kommunikation. Gestaltet wird der Podcast von Helga Boss und Heidi Winsauer. Wenn dir gefallen hat, was wir dir hier bieten, dann freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung. Unsere E-Mail-Adressen findest du in der Beschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir dir eine gute Zeit und erfolgreiche Gespräche.